prima. Liebe Gemeinde, in dieser Woche soll im Europarat dieses bewusste Kampfpapier gegen den Kreationismus erneut vorgelegt werden. Wir hatten ja schon mal darüber berichtet, dass der Abgeordnete, der französische Europaabgeordnete Guy Langange einen Beschlussvorschlag zur Abstimmung stellt unter dem Titel Die Gefahren des Kreationismus in der Bildung. Und dieses Papier war vor einiger Zeit schon mal zur Abstimmung vorgelegt worden, ist dann aufgrund der Intervention anderer Abgeordneter wieder abgewiesen worden, wird jetzt aber erneut vorgelegt. Und darin heißt es, man wolle eben die Wissenschaft gegen den Kreationismus verteidigen und die Lehre der Evolution als eine fundamentale wissenschaftliche Lehre in der Schule unterstützen, durch Europaratsbeschluss. Also als wissenschaftliche Lehre wird es dort bezeichnet. Man kritisiert, dass die Gläubigen die Schöpfungslehre in den Schulen verankern wollten. Und es heißt dort alarmistisch, wenn wir nicht wachsam sind, sind Werte, die den Kern des Europarates bilden, in Gefahr von kreationistischen Fundamentalisten bedroht zu werden, wörtlich. Und dann legt man in 105 Punkten dar, warum man den Kreationismus beziehungsweise die Möglichkeit, unterschiedliche Theorien zur Entstehung des Lebens zu lehren, so muss man es ja sagen, darum geht es ja, warum man den qua Europarat aus den Schulen hinausdrängen will. Da heißt es, etwa in einer Universitätsstadt im Land Hessen, Deutschland, sind kreationistische Lehren offenbar bereits in mehreren Schulen verbreitet. Biologielehrer eines staatlich anerkannten Gymnasiums lehren ihre Schüler, dass ein Schöpfer der Ursprung von verschiedenen Haupttypen der Tiere sei. Damit ist gemeint, die Bekenntnisschule in Gießen, einige Absolventen dieser Schule bzw. Schüler, die noch dort sind, waren ja auch jetzt hier bei den Bibeltagen. Also diese Sache ist uns ganz nahe. Da sind also Leute betroffen, die uns sehr nahe stehen. Und dann heißt es schließlich, die Evolutionstheorie werde von religiösen Fundamentalisten angegriffen. Aus wissenschaftlicher Sicht aber bestünde absolut kein Zweifel daran, dass die Evolution eine zentrale Theorie für unser Verständnis des Universums und des Lebens sei. Das würden viele kritische Wissenschaftler sehr anders formulieren. Wie gesagt, am kommenden Donnerstag, jetzt wird dieses Papier erneut im Europarat diskutiert und zur Abstimmung vorgelegt. Und ich denke, wir sollten alle dafür beten, dass Gott, wenn er will, auch diesmal verhindert, dass dieses beschlossen wird. Die Dinge liegen in Gottes Hand. Manchmal lässt Gott auch vieles zu und kommt am Ende dann dennoch zu seinem Ziel. Und das nun alles gerade in der Woche nach dem Erntedankfest. Das ist sehr interessant, denn warum diese Verbissenheit, so fragt man sich. Warum dieser Aufstand gegen die Wahrheit vom Schöpfer? Gerade daran erinnert ja das Erntedankfest. Und der Verdacht liegt nahe, natürlich, der Mensch will nicht abhängig sein. Wir Menschen wollen am liebsten keinem verantwortlich sein. Wir wollen keinen Schöpfer haben, dem wir unser Leben verdanken. Ein Naturwissenschaftler schrieb mir diese Woche von einem seiner akademischen Lehrer, der habe ihm in einem Gespräch gesagt, Zitat, wir müssen die Abhängigkeit des Menschen von Transzendenz beseitigen. Hat dieser Naturwissenschaftler gesagt, wenn der Mensch unbeeinflusst agiert, dann wird alles gut. Als ob das überhaupt ginge, als ob der Mensch überhaupt unbeeinflusst agieren könnte. Und der Dichter Geibel hat ja bekanntlich gesagt, Glaube, dem die Tür versagt, steigt als Aberglaub durchs Fenster. Wenn die Gottheit ihr verjagt, kommen die Gespenster. Und so richtet dieses Erntedankfest nun unseren Blick besonders auf Gott, den Schöpfer und Erhalter. Erntedank ist nur auf den ersten Blick ein harmloses Fest. Das könnte man ja meinen, ja, so ein nettes Erntefest und wir freuen uns ein bisschen über die Natur und singen ein paar Lieder und das war's dann. Aber bei näherem Hinsehen ist Erntedank ein entlarvendes Fest, denn es entlarvt unsere Abhängigkeit vom Schöpfer. Und auch die künstlichen Möglichkeiten, die wir etwa durch die Genetik haben, sind so begrenzt, dass sie an diesem Grundprinzip nichts ändern. Matthias Claudius hat das in dem Lied, das wir vorhin gesungen haben, wunderschön ausgedrückt. Wir pflügen und wir streuen den Samen auf das Land, doch Wachstum und Gedeihen steht in des Himmels Hand. Und dann heißt es im Refrain immer wieder, alle gute Gabe kommt her von Gott, dem Herrn. Das ist unsere Abhängigkeit. Und wenn Sie mal gucken, in welchem Jahr das geschrieben wurde, dieses Lied, 1783, das ist auf dem Höhepunkt der Aufklärungszeit. Das geschieht in einer Zeit, wo um Matthias Claudius herum die anderen Philosophen, zumindest die, die die Mehrheitsposition vertreten, betonen, der Mensch kann aus eigener Kraft und mit seinem eigenen Verstand alle Fragen klären und alle Lösungen finden. Und im Angesicht dieser Aufklärungseuphorie dichtet Matthias Claudius 1783 erst recht dieses Erntedanklied, in dem er die totale Abhängigkeit unseres Lebens vom Schöpfer und lebendigen Gott festschreibt. Alle gute Gabe kommt her von Gott, dem Herrn. Drum dankt ihm dankt. Claudius hat erst recht Erntedankfest gefeiert und wir wollen das genauso tun. Erst recht, trotz all der Dinge, die um uns herum passieren. Sie haben gesehen, das begann schon mit dem wunderschönen, geschmückten Foyer. Frau Lorenz hat bis gestern Abend schwer daran geschuftet. Und heute Morgen hat Frau Wilhaine auch noch ihren Teil mit dazu beigetragen. Das freut uns sehr. Und das ist nicht einfach nur Folklore, verstehen Sie? Das ist auch ein Teil des Gottesdienstes. Damit wollen wir ein Zeichen unseres Dankes an den Schöpfer ausdrücken. Und wir bringen ihm damit voller Freude etwas von dem zurück, was wir empfangen haben. So ist es gemeint. Und so wollen wir es auch sehen. Und wir wollen uns auch mit diesem wunderschön geschmückten Altar vor Augen halten, wie reichlich der Herr uns beschenkt hat. Wie reichlich. Und das mag Sie an die vielen Dinge erinnern, die Gott Ihnen gegeben hat. In Ihrem Leben. Im vergangenen Jahr. Erntedank, ein so wichtiges Fest. Schon im Alten Testament wurden ja Erntedankfeste gefeiert. Eines davon war das Laubhüttenfest. Darüber haben wir gesprochen im Zusammenhang mit Johannes 7 und 8, letzte Woche bei den Bibeltagen. Und diese Laubhüttenfeste und überhaupt diese Opferfeste, diese Dankfeste waren mit Opfern verbunden, waren auch Opferfeste, Opfergaben. Und so nennen manche ja bis heute die Erntedankgaben Opfergaben. Aber nun ist die Frage, passt das noch zum Neuen Testament? Gott Opfer bringen? Sind das Opfer? Was gehört zu einem christlichen Erntedankfest? Wie feiern wir diesen Anlass richtig? Das ist die Frage. Und die Antwort darauf finden wir in einem ganz klassischen Predigttext zum Erntedankfest, den Sie vor sich haben, nämlich in Hebräer 13, in den Versen 15 bis 16. Hebräer 13, Verse 15 bis 16. Da sagt der Hebräerbrief, so lasst uns nun durch ihn, nämlich durch Jesus, Gott alle Zeit das Lobopfer darbringen, das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Gutes zu tun und mit anderen zu teilen, beziehungsweise man kann übersetzen, mitzuteilen, vergesst nicht, denn solche Opfer gefallen Gott. In jedem dieser Verse kommt das Wort Opfer vor. Interessant. Und gerade im Hebräerbrief spielt ja der Begriff des Opfers eine ganz wichtige Rolle. Der Hebräerbrief richtete sich zunächst an Leute, die unter anderem aus dem Judentum kamen und die sich zum Teil nur schwer von den alttestamentlichen Opfern trennen konnten. Die sagten, ja, der Glaube an Jesus ist wichtig, aber unsere Opfer, die wollen wir doch auch noch haben. Da haben wir was in der Hand. Und in gewisser Hinsicht sind einige Adressaten des Hebräerbriefes dem römischen Katholizismus nicht so unverwandt. Denn auch der Katholizismus hält ja am Opferfest in der Eucharistie. Dort wird nach katholischem Verständnis geopfert im katholischen Abendmahl. Es wird das Opfer, das Christus gebracht hat, durch den Priester unblutig realisiert, aktualisiert, im Prinzip wiederholt. Und so wollten auch die Empfänger des Hebräerbriefes nicht vom Opfer ganz lassen. Nicht alle, aber viele von ihnen. Und der Hebräerbrief sagt ihnen immer wieder, als Jesus kam, hat Gott ein neues Kapitel aufgeschlagen. Damit hat er nicht durchgestrichen, was vorher war, aber jetzt ist eine neue Epoche angebrochen. Und dadurch, dass Jesus jetzt da ist, seitdem das geschah, verkehrt Gott mit seinen Kindern nicht mehr auf der Basis von Opfern, sondern das eine Opfer ist ein für alle Mal gebracht durch Christus. Und liebe Leute, ihr habt dadurch jetzt nicht weniger als vorher, sondern mehr. Und dann heißt es in Hebräer 13, Vers 10, also ganz in der Nähe unseres Predigttextes, kurz vorher, da sagt der Schreiber, wir haben einen Altar, also wir als Christen, von dem zu essen kein Recht haben die, die noch der Stiftshütte dienen. Damit sagt er also, wir Christen haben einen Altar, den die, die am Judentum festhalten, die Jesus durch das Judentum ergänzen wollen, nicht haben. Und die können nicht von unserem Altar essen. Was ist damit gemeint? Das ist eine Anspielung auf die Leviten. Auf die, die den Priester und Levitendienst im Tempel taten, die konnten ja nicht mal von ihrem eigenen Altar essen. Hier spielt der Hebräerbrief an auf das Opfer des Versöhnungstages. Das sieht man an dem darauffolgenden Vers noch deutlicher. Und am Versöhnungstag, da wurden die Kadaver der Opfer außerhalb des Lagers verbrannt. Sie konnten also nicht davon essen. Und darauf spielt dieser Vers an. Und er sagt, die konnten nicht mal von ihrem eigenen Altar essen, aber die können auch nicht vom Altar in Anführungsstrichen der Christen profitieren. Denn wer Jesus durch etwas anderes ergänzen und vervollständigen will, der hat ihn gar nicht. Sie können nicht von ihrem eigenen Altar essen, sie können auch nicht vom Altar der Christen, nämlich von Christus, profitieren. Denn wenn sie Christus nicht als den einzigen, völlig ausreichenden Weg akzeptieren, haben sie keinen Anteil an seiner Rettung. Das ist das Problem. Aber ihr, die ihr zu Christus gehört, ihr müsst euch keine Sorgen machen. Ihr habt nicht weniger als vorher, sondern ihr habt mehr. Jetzt ist eine neue Zeit angebrochen und diese Zeit verlangt, und das ist das Interessante, jetzt neue Opfer. Der Hebräerbrief benutzt hier ein Wortspiel und jetzt sind wir mittendrin in unserem Text. Er sagt, die alten Opfer sind vorbei, aber so lasst uns nun durch ihn, Gott, alle Zeit das Lobopfer darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Gutes zu tun und mitzuteilen, vergesst nicht, denn solche Opfer, die gefallen Gott wohl. Also, der Hebräerbrief sagt uns, Leute, es sind jetzt neue Opfer dran. Ihr sollt schon auch opfern, aber ganz anders, als es im alten Bund vorgesehen war. Jetzt sind neue Opfer dran. Solche Opfer gefallen Gott. Und wissen Sie, wenn wir das hören, solche Opfer gefallen Gott, dann werden wir wach als Christen, denn darauf kommt es uns ja an, dass unser eines Leben, was wir haben, Gott gefällt. Das ist doch unser Ziel. Wenn mein Leben dem lebendigen Gott gefällt, dann ist's gelungen. Und wenn mein Leben dem lebendigen Gott nicht wohlgefällt am Ende, dann ist's verfuscht. Und so horchen wir auf, Gott gefallen, das ist doch unsere Hauptaufgabe als Christen. So wie wir heute unsere Früchte hier zusammengetragen haben, beziehungsweise wie sie stellvertretend für uns zusammengetragen wurden und zeichenhaft unseren Dank ausdrücken, so soll doch unser ganzes Leben dazu dienen, dass es für Gott Frucht bringt, dass es Gott gefällt. Das ist doch unser Sinn, unser Ziel, ein Leben, das fruchtbar ist für Gott. Der Apostel Paulus hat das mal so wunderbar verglichen, das Leben eines Christen mit einem Berufssoldaten. Und er hat gesagt, in 2. Timotheus 2, Vers 4, wer in den Krieg zieht, der darf sich nicht von Alltäglichkeiten ablenken lassen, damit er dem gefalle, der ihn angeworben hat. Und Paulus sagt, das soll unser Ziel sein, dass wir dem Herrn gefallen, der uns angeworben hat, der uns in seinen Dienst genommen hat, der seine Hand auf unser Leben gelegt hat. Und das ist die Frage, wem wollen Sie in erster Linie gefallen? Wem wollen Sie gefallen? Ihrem Ehepartner, ist auch was Schönes, Ihrem Vorgesetzten, Ihren Freunden, Ihrer Clique, Ihren Kindern, wem wollen Sie in erster Linie gefallen? Wem soll mein Leben dienen in erster Linie? Wem soll es Frucht tragen? Und darauf gibt uns nun der Hebräerbrief eine wunderbare Antwort. Er sagt, schaut her, das sind die Früchte, die Gott von euch haben will. Es sind Beispiele, aber es sind ganz zentrale Beispiele. Sie wissen ja schon, Paulus hatte den Opferbegriff auch schon gebraucht. Nämlich im Römerbrief an einer Scharnierstelle in Römer 12 am Anfang, da hat Paulus gesagt, Römer 12, Vers 1, ich ermahne euch nun durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Wieder die gleichen Begriffe wie hier. Paulus sagt, unser ganzes Leben soll ein Opfer für Gott sein. Der Leib steht hier als Bild für alles, was wir haben und sind. Also Gott will nicht etwas von mir, sondern er will mich. Gott will nicht etwas von dir, sondern er will dich. Das ist hier gemeint. Nicht ein Opfer, das wir bringen und wieder gehen. Sondern Paulus sagt, leg dich mit deinem ganzen Leib, leg dich mit deiner ganzen Existenz auf den Opferaltar. Dein Leben gehört Gott. So sagt es das Neue Testament. Und da sehen wir ganz klar, der Anspruch des Neuen Testaments gegenüber dem Alten ist nicht niedriger, sondern höher. Manchmal wird ja so der Eindruck erweckt, naja, im Alten Testament war alles sehr streng und im Neuen Testament ist es jetzt so lockerer, da geht es um die Liebe und um die Freude und da müssen wir uns nicht so anstrengen. Die Gnade macht alles leicht. So ist es nicht gemeint, sondern Paulus sagt, nicht ein Tier, nicht viele Tiere, sondern dich ganz, will Gott auf dem Opferaltar haben. Er will dein ganzes Leben. Und jetzt macht der Hebräerbrief deutlich, welche Opfer das im Einzelnen sein können und sind, die Gott gefallen und die Gott von uns haben will. Ich habe drei gefunden in diesen zwei Versen. Es sind nur zwei kurze Verse, aber die haben es wirklich in sich. Nehmen wir uns den ersten vor. Hebräer 13, Vers 15. So lasst uns nun durch ihn, Gott, alle Zeit das Lobopfer darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Das ist das erste Opfer, was Gott von dir haben will. Das hat also mit unserem Mund zu tun, mit unseren Worten. Es geht um die Frucht unserer Lippen. Und das erste Opfer heißt, Gott will, dass du ihn lobst. Das ist das Erste. Gott will, dass du ihn lobst. Gott will dein Lob. Also die Frucht unserer Lippen soll zu den Früchten des Feldes dazukommen. Gott will, dass ich meinen Mund aufmache. Und dass ich meinen Mund nicht nur aufmache, um ihm Bitten vorzutragen, sondern um ihn zu loben und zu ehren. Und dabei ist es ganz egal, ob ich Gott das laut sage oder ganz still. Wichtig ist, dass ich es von Herzen tue. Es kommt nicht so sehr darauf an, ob ich Gott in Gemeinschaft lobe oder allein. Wichtig ist, dass ich ihn lobe und dass ich ihn ehre. Und schauen Sie, das ist auch eine Aufgabe unserer Liturgie, die wir hier miteinander singen. Die hat auch die Aufgabe, dass wir gemeinsam Worte haben, mit denen wir Gott loben. Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Das ist ein großes Lobgebet. Oder wenn wir dann zusammen singen, allein Gott in der Höhe sei er und Dank für seine Gnade. Das singen wir doch nicht nur, weil es eine Tradition ist und weil es ganz schön ist, so ein bisschen Musik im Anfangsteil zu haben, sondern diese Worte sollen uns helfen, gemeinsam gewissermaßen mit einer Stimme den allmächtigen Gott zu loben. Und deswegen ist es gut, wenn wir uns immer wieder bewusst machen, was die Liturgie eigentlich bedeutet. Das kann uns ja schnell passieren, das ist uns so vertraut und dann singen wir es irgendwann mal. Aber es will uns helfen, Gott zu loben, dieses Lobopfer, diese Frucht unserer Lippen dem Herrn zu bringen. Und dann sehen wir von der Bibel her, dass dieses Lobopfer zwei Aspekte hat. Das ist einmal Dank. Das steht auch im Psalm 50, Vers 13 und 14. Da sagt Gott, meinst du, dass ich Fleisch von Stieren essen wollte oder Blut von Böcken trinken? Opfere Gott Dank. Also Gott macht deutlich, wenn dein Herz nicht dabei ist, natürlich wollte Gott auch die äußeren Opfer haben. Die hatten ihren Sinn. Die hatten auch einen Verkündigungssinn, um daran deutlich zu machen, dass Gott Opfer haben will. Und beispielsweise die Opfertiere waren ja ein Vorbild für das, was dann Christus tun würde. Aber Gott hat immer deutlich gemacht, wenn das nur eine äußere Form ist, wenn ihr das nur mechanisch vollzieht, weil ihr es kennt, dann bringt euch das gar nichts. Und dann will ich es auch nicht haben. Das Entscheidende ist, dass du mit dem Herzen dabei bist. Opfere Gott Dank. Also, Gott will, dass du ihn lobst, heißt Gott will, dass du ein dankbares Leben führst. Und dass du das auch ihm gegenüber zum Ausdruck bringst. Jesus hat ja gesagt, wovon das Herz voll ist, davon geht der Mund über. Man könnte auch sagen, was im Herzen gepflanzt ist, das kommt als Frucht der Lippen wieder raus. Was kommt aus unserem Mund raus? Wovon reden wir am liebsten? Woran denken wir am liebsten? Gott will, dass wir ein dankbares Leben führen. Und im Hebräerbrief steht es hier sehr deutlich, lasst uns alle Zeit das Lobopfer bringen. Das heißt, das soll gewissermaßen unser Style of Life sein, dass wir nicht ab und zu uns mal zusammenreißen und sagen, gut, du musst mal einen Dank zu Gott schicken, sondern das soll uns prägen, alle Zeit. Und ich musste so denken, schauen Sie, was für eine Chance besteht etwa im Tischgebet. Auch innerhalb unserer Familien. Da ist es so wichtig, dass wir uns immer wieder daran erinnern, wir machen das jetzt, weil wir Gott danken. Das ist nicht nur so, dass das so schon ein Reflex ist. Ich meine, gute Gewohnheiten sind ja auch was Schönes. Aber so ein Reflex und dann kommt ja Jesus sei unser Gast und das war's dann. Und dann ist schon gleich das nächste Thema wieder dran. Sondern diese Tischgebete in der Familie sind eine große Chance, uns immer wieder klar zu machen, wir wollen ein dankbares Leben führen. Wir haben Grund, dem Herrn für so unendlich vieles zu danken. Also lassen Sie uns doch auch dieses Tischgebet als eine Chance nutzen, in unseren Familien, in unseren Ehen, wo immer wir gemeinsam auch essen, ein Gott wohlgefälliges Opfer zu bringen, bewusst innezuhalten zum Dank. Denn gerade die Ernte ist doch ein Paradebeispiel dafür. Was wir Gott alles verdanken, jeder Grashalm, jedes Blatt, dieser Pilz hier vorne, das erinnert uns alles letztlich an die Freundlichkeit des Schöpfers. Jede Blume, jede Kartoffel, jede Zuckerrübe zeugt von seiner Schöpferkraft. Also wollen wir das festhalten, alle Zeit. Fragen Sie sich doch einmal, wie stark bestimmt der Dank mein Lebensgefühl? Und das ist doch wunderbar, dass wir wissen, an wen wir unseren Dank richten können, dass wir einen persönlichen Gott haben. Das Problem des Atheisten ist, dass wenn er glücklich ist, er gar nicht weiß, wie man dafür danken soll. Das sollte ein Markenzeichen von uns Christen sein, ein dankbares Leben. Und wie oft sind wir genauso unleidlich und genauso mürrisch und genauso meckerpöttisch und genauso knieselig wie die Heiden auch. Ist es nicht so? Man sollte nicht nur von der Heidenangst sprechen, man redet ja auch vom Heidenärger. Und wie oft ist es so, dass wir uns da kaum unterscheiden? Aber Gott will, dass wir dankbar werden. Das ist ein ihm wohlgefälliges Opfer. Und das wollen wir ganz bewusst heute an diesem Tag wieder neu lernen. Ich muss da immer denken an diesen alten Korbmacher, von dem Wilhelm Busch in seinen kleinen Erzählungen berichtet, wo er als junger Pfarrer in diese Bergarbeiterstadt kommt und sich vorstellen will in den Familien und fast überall schmeißen sie ihn raus und er trifft auf so viel kühle Ablehnung und Bitterkeit und Not und er hat eigentlich schon keine Lust mehr, seine Hausbesuche weiter fortzuführen. Und dann weiß er, da ist noch so ein alter Korbmacher, der ist blind, der ist ganz arm. Was werde ich von dem erst zu hören kriegen? Und er hat schon kaum noch Lust, da auch noch hinzugehen, aber dann quält er sich über den Hof und schaut doch in dessen Werkstatt und er kommt da rein und da geht erstmal ein freundliches Lächeln über das Gesicht dieses fast blinden Mannes, als der junge Pastor sich vorstellt. Und Wilhelm Busch sagt, dann hat er angefangen zu erzählen von der Barmherzigkeit Gottes in seinem Leben. Und als er das erzählt hat, sagt er, Herr Pfarrer, ich habe noch einen Wunsch, lesen Sie mir meinen Lieblingspsalm vor, dem Psalm 34. Und Wilhelm Busch liest das dann vor, ich will den Herrn loben alle Zeit, sein Lob soll immer da in meinem Munde sein. Meine Seele soll sich rühmen des Herrn, die auf ihn sehen werden, strahlen vor Freude und ihr Angesicht soll nicht zuschanden werden. Und als Busch sich dann verabschieden will, sagt er, Herr Pfarrer, wir müssen noch ein Lied zusammen singen. Und dann greift er zu seinem Harmonium und fängt an zu singen, der alte blinde Korbmacher, weil denn weder Ziel noch Ende sich in Gottes Liebe findet. Ach, so heb ich meine Hände zu dir, Vater, als dein Kind. Bitte wollst mir Gnade geben, dich aus aller meiner Macht zu umfangen, Tag und Nacht, hier in meinem ganzen Leben, bis ich dich nach dieser Zeit lob und lieb in Ewigkeit. Das ist ein Vorbild. So will Gott uns haben. Dass wir Menschen des Dankes werden. Das heißt nicht, dass wir uns emotional manipulieren. Oft ist uns einfach nicht zum Danken zumute. Und wir dürfen auch unsere Trauer und unser Unverständnis vor Gott ausbreiten. Das sehen wir auch an dem Psalm. Aber unser Herz soll von Gott mit Dank geprägt werden, sodass wir all unsere Bittgebete auch immer wieder mit Dank gewissermaßen verzieren und uns daran erinnern. Also, Gott will, dass du ihn lobst. Das ist ein Opfer. Und zum Lob gehört nicht nur das Danken, sondern es gehört noch mehr dazu. In diesem Wort steckt noch mehr drin. Dazu gehört auch das Rühmen. Nicht nur danken, sondern der Schöpfer will, dass wir ihn rühmen. Ich will das an einem ganz einfachen Beispiel deutlich machen. Es ist ein Unterschied, ob Sie Ihrer Frau zum Beispiel nur danken oder ob Sie Ihre Frau auch rühmen und loben. Das hat nochmal eine ganz andere Dimension. Und C.S. Lewis, der Schriftsteller, hat das wunderbar ja zum Ausdruck gebracht. Ich habe es an anderer Stelle schon mal zitiert. Er hat gesagt, er hätte nie verstehen können, dass Gott so viel Wert auf unser Rühmen legt, auf unser Lobgebet. Und er fügt hinzu, ich hatte vorher nie bemerkt, dass jede Freude unmittelbar in Lob überfließt. Die Welt heilt nur so von Lobpreis. Liebende preisen die Damen ihres Herzens, Leser ihren Lieblingsdichter, Wanderer die Landschaft. Also, worüber man sich freut, das lobt man, das rühmt man, davon redet man mit größter Ehrerbietung und Hochachtung. Und mit diesem Lob will man dann am liebsten die anderen anstecken. Hast du nicht gesehen? Hast du nicht gehört? War es nicht großartig? Lobe mit mir. Und so fordert Gott uns auf, ihn zu loben, weil unsere Freude nur unvollständig ist, bis sie ihren Ausdruck findet im Lob Gottes. Und es liegt Gott so unendlich viel daran, dass wir in einer so persönlichen Verbindung zu ihm stehen, dass wir nicht nur einfach die Gaben dankbar annehmen, sondern dass wir in dieser persönlichen, ehrerbietenden, anbetenden Haltung vor ihm stehen. Denn das ist die Haltung, die Gott angemessen ist. Er ist der Heilige, er ist der Schöpfer, er ist der, der uns gerettet hat, der uns liebt. Und wenn man sich das klar macht, dann bleibt doch nichts anderes übrig, als ihn zu loben, ihn zu ehren, ihn zu preisen, ihn dafür wirklich anzubeten. Die Bibel hat viele verschiedene Worte dafür. Und die Bibel leiht uns auch etwa die Psalmen. Wir dürfen uns in die Psalmen hineinstellen. Bruder van de Perk hat diesen Psalm 104 uns in Auszügen vorgelesen. Und so gibt es noch viele andere Psalmen. Gehen Sie die mal durch. Und wenn Sie Lobgebete suchen, machen Sie die Psalmen zu Ihren Gebeten. Und manchmal kann man einfach, wenn der Psalm in der dritten Person spricht, Gott ist groß und allmächtig, da kann man doch einfach die zweite Person dafür einsetzen und sagen, Herr, du bist groß und allmächtig. Und kann sich dieser biblischen Worte bedienen, um dadurch die eigenen Worte zu finden zum Lob des lebendigen Gottes. Oder nehmen Sie Ihr Gesangbuch vor. Und wenn Sie zu Hause keins haben, können Sie es gerne die Woche über mitnehmen, wenn Sie es wieder mitbringen. Dass Sie die Loblieder im Gesangbuch sich ansehen. Und dass Sie Ihre Bibellese oder Ihre stille Zeit beginnen, indem Sie eines dieser Loblieder vornehmen und sich selber in diese Worte hineinstellen. Womit soll ich dich wohl loben? Großer Gott, wir loben dich. Herr, wir preisen deine Stärke. Verstehen Sie, Gott will dieses Lobopfer unserer Lippen und unserer Herzen. Das hat überhaupt nichts mit Emotionalisierung zu tun oder mit Mystizismus. Das geht um die persönliche Verbindung zwischen unserem Schöpfer und Erlöser und uns. Also, das ist das eine Opfer, das Gott will. Gott will, dass du ihn lobst. Und dann ein zweites Opfer. Gott will, dass du ihn bekennst vor den Menschen. Denn da geht es am Ende von Vers 15 weiter. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Und wissen Sie, dieses kleine Wort bekennen im Griechischen, homologeo, ist ein ganz reiches Wort. Das bedeutet einmal, jemanden loben oder preisen. Wir sollen den Namen Gottes preisen. Der Name steht ja immer für die ganze Person. Name ist ja nicht nur Schall und Rauch in der Bibel, sondern Name steht für das ganze Wesen Gottes. So. Aber dann steckt in diesem homologeo auch noch eine weitere Bedeutung drin. Und das bedeutet, mich zu jemandem bekennen. Etwas frei heraussagen. Mich offen zu jemandem stellen. Und das ist das zweite Opfer, was Gott von uns haben will. Gott will, dass du dich zu ihm bekennst. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Die gewissermaßen nach innen hin Gott loben und nach außen hin ihn vor der Welt bekennen. Wir kriegen nur das über die Lippen, was wir im Herzen haben. Und wenn Jesus unser Herr und Retter ist, dann bezeugen wir das auch. Seinen Namen bekennen. Das heißt, mehr als nur mal seinen Namen fallen zu lassen. Der Name steht für Gott selbst. Zu wem gehöre ich? An den glaube ich, mit dem lebe ich, den liebe und kenne ich. Also, das ist das zweite Gott wohlgefällige Opfer, das uns der Hebräerbrief ans Herz legt. Und wir wollen das hier nochmal festhalten. Das ausgesprochene Bekenntnis zu Jesus gehört ganz entscheidend zum Christsein dazu. Und sei es mit wackeligen Knien und mit zitternder Stimme. Wir haben ja manchmal wirklich Angst vor den Menschen und es ist uns ungemütlich, das so auszudrücken. Aber das Bekenntnis ist eine notwendige Lebensäußerung des Christen. Das ist so wie der Lebensschrei des Neugeborenen. Ich weiß noch ganz genau, als wir damals vor der Geburt unseres ersten Kindes standen, also Lukas, da habe ich eigentlich mir keine großen Sorgen gemacht. Ich hatte nur immer Angst, dieser erste Schrei, hoffentlich kommt er. Weil man ja weiß, wenn ein Kind gesund ist, dann schreit es und so, all das, was davor ist, das würde meine Frau schon irgendwie machen. Da hatte ich nicht so die Sorge. Schließlich saß ich ja immerhin daneben. Aber der erste Schrei, ich habe immer vorher gedacht, meine Zeit, wenn der Kerl nicht schreit. Und Lukas hat mich dann nicht lange warten lassen. Er hat dann bald losgebrüllt und danach noch viele Male. Also ein Baby, das nach der Geburt nicht irgendwann schreit, ist nicht lebensfähig. Und ein Christ, der sich nicht zu seinem Herrn bekennt, ist kein lebendiger Christ. Dieser Lebensschrei des Babys muss einfach sein. Also man kann nicht sagen, die einen Babys schreien eben und die anderen bleiben stumm. Die einen Christen bekennen eben und die anderen Christen schleichen sich unerkannt, inkognito durchs Leben. Nein, unserem Vater im Himmel ist auch diese Frucht so wichtig. Lippen, die seinen Namen bekennen, dass ich ihn vor den Menschen wirklich bekenne. Und so hat Paulus das auch gesagt. Wir kennen alle diese Stelle in Römer 10, Vers 9, wo er sagt, wenn du mit dem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott von den Toten erweckt hat, dann wirst du gerettet. Und Jesus hat es gesagt, wer mich bekennt vor den Menschen, den werde ich bekennen vor meinem himmlischen Vater. Und wer mich verleugnet vor den Menschen, den werde ich verleugnen vor meinem himmlischen Vater. Dass wir das nicht falsch verstehen. Das Bekenntnis ist nicht ein Zusatz zum Glauben, sozusagen eine Leistung, die wir bringen müssen. Aber die Bibel sagt einfach, wenn wir echt glauben, Wenn wir Christus gehören, und das allein rettet uns, keine Bekenntnisleistung, aber wenn wir ihm glauben, dann wird das Bekenntnis in der einen oder anderen Weise unweigerlich folgen. Nicht unbedingt wortgewandt, manchmal stotternd. Wir werden sicherlich auch manchmal Angst haben. Ich habe oft hinterher gedacht, Mensch, hättest du doch was gesagt in der Situation. Aber dann hat Gott auch immer wieder in anderen Situationen geholfen, den Mund aufzumachen. Und wir müssen ja nicht gleich so schlagfertig sein wie jene beiden Geschäftsleute. Das war damals kurz nach der Wende, als sie in die Ex-DDR fuhren. Da kamen sie in einen Verhandlungsraum rein. Die Direktoren aus der ehemaligen DDR erwarteten sie schon. Und einer von den beiden, so ein Bayer, trat gleich rein und sagte, grüß Gott. Die stutzten natürlich erstmal. Und eine Dame lächelte und sagte, ja, wenn ich ihn das nächste Mal sehe. Darauf antwortete der bayerische Geschäftsmann, ich spreche jeden Morgen mit ihm. Und sein Geschäftspartner ergänzte noch, wissen Sie, ich bin zwar selbstständig, aber ich habe doch einen Chef. Und der ist im Himmel. Und weil das mein Herr ist, werde ich mich auch bemühen, Ihnen jetzt ein faires Angebot zu machen. Das war natürlich eine wunderbare Gesprächssituation. Das läuft nicht immer so gut. Aber das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Oder jeder an seinem Platz, wenn ich an manche Fußballprofis denke, die wirklich glaubwürdig sich zu Christus gestellt haben. Wir haben ja immer wieder hier Gottesdienstteilnehmer aus Bremen. Die kennen bestimmt noch den Rune Bratzett, einen der besten Innenverteidiger, die Bremen je hatte. Und Bratzett hat in Interviews immer wieder gesagt, ich lebe von einer persönlichen Beziehung zu Jesus Christus. Und er hat es so formuliert, er hat gesagt, es ist unglaublich, dass einer für alle und damit auch für mich sein Leben gab und dass er auferstanden ist und lebt. Das ist das Größte. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Oder ich denke an den Naturwissenschaftler, aus dessen Brief ich vorhin zitiert hatte, dessen alter Lehrer sagte, der Mensch müsse abgeschnitten sein von der Transzendenz. Und dann hat er versucht, eben ihm etwas von der Bibel dagegen zu sagen. Doch wenn das nicht sofort verfängt, wenn wir manchmal den Eindruck haben, dass die Frucht der Lippen nicht gleich auch Frucht im Leben derer auslöst, denen wir etwas sagen. Wir dürfen darauf vertrauen, Gott macht das Beste daraus. Das ist nicht mehr unsere Verantwortung, was daraus im Leben des anderen wird. Aber unsere Verantwortung ist, dieses Lobopfer und dieses Opfer des Bekenntnisses dem Herrn zu bringen. Das will er von uns. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Durchs geschriebene oder durchs gesprochene Wort in der E-Mail. Oder ich denke an jene junge Frau aus einem Dorf, schon etwas ältere Frau aus einem Dorf, die sich an ihrem harten Arbeitsplatz offen zu Jesus bekennt und die verspottet wird von manchen Mitarbeitern, die sie provozieren, die sie schikanieren. Aber sie bleibt dem Herrn treu, sie lässt sich nicht davon abbringen. Und wenn sie mit jemandem im Gespräch kommt, gibt sie ihm gern mal ein christliches Buch weiter. Und Gott hat das schon an vielen Stellen benutzt, um Menschen zum Nachdenken zu bringen. Die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Das will der Herr auch von uns. Dass wir ihm einfach treu sind an dieser Stelle. Und dass wir es immer wieder wagen, uns zu ihm und zu seiner Wahrheit zu stellen. Und dann zeigt uns am Ende unser Predigttext noch ein drittes Opfer, das Gott gefällt. Also Gott will, dass du ihn lobst. Gott will, dass du dich vor den Menschen zu ihm bekennst. Und das dritte und letzte ist, Gott will, dass du Gutes tust. Sehen Sie, das steht hier so. In Vers 16, Gutes zu tun und mit anderen zu teilen, beziehungsweise mitzuteilen, vergesst nicht. Denn solche Opfer gefallen Gott wohl. Also Gott will, dass du anderen Menschen Gutes tust. Dieses Wort, das wirkt ja auf den ersten Blick richtig langweilig und abgenutzt, Gutes tun. Das klingt uns viel zu banal. Ja, davon ist ja jeder normale Mensch überzeugt, dass er Gutes tut und ordentlich lebt, wie man so sagt. Aber wenn wir jetzt Gott fragen, Herr, was meinst du eigentlich mit Gutes tun? Dann wird die Sache sehr brisant, denn Gottes Wort meint damit was ganz anderes und viel mehr als nur bürgerliche Wohlanständigkeit. Im selben Kapitel, nämlich in Hebräer 13, in den ersten Versen, hat Gott schon eine Menge Konkretes davon benannt, was er sich unter Gutes tun vorstellt. Hören Sie zum Beispiel mal in Vers 2, da heißt es, gastfrei zu sein, vergesst nicht. Hebräer 13, Vers 2, also Gutes tun bedeutet Gastfreundschaft. Wie gern öffne ich die Türen meines Hauses für Menschen, die Hilfe brauchen? Und das schließt ja nicht nur die ein, die mir sympathisch sind, sondern Gastfreundschaft richtet sich ja auch an die, die mich vielleicht eher mal nerven. Aber wenn sie Hilfe brauchen, wenn sie bedürftig sind, Gutes tun, sollen wir und mit anderen teilen. Und dann in Vers 3, sagt Hebräer 13, denkt an die Gefangenen. Gutes tun heißt Beistand leisten für bedrängte Christen. Hier ist von Mitchristen die Rede im Hebräerbrief, die wegen ihres Bekenntnisses im Gefängnis waren. Um die geht's. Nun, die braucht Nahrung, die brauchten Zuspruch, die brauchten manchmal auch schlichtweg Geld, um sich wieder freikaufen zu können. Wie bewusst haben wir eigentlich die verfolgten Christen im Blick? Das bedeutet Gutes tun. Briefe schreiben an Regierungen, dass sie die Leute wieder rauslassen. Spenden, damit den verfolgten Christen geholfen werden kann. Und auch bei uns werden zwar Christen nicht ins Gefängnis gesteckt, aber mancher wird wegen seines Glaubens ganz schön verachtet und abgestempelt. Das wissen wir doch. Und sind wir dann bereit, uns auch hinter diese verfemten und abgestempelten Christen wirklich zu stellen? Auch wenn sie uns nicht in allem recht sind. Oder kümmern wir uns lieber nur um solche Mitchristen, die auch gesellschaftlich allgemein anerkannt sind? Gutes zu tun. Und dann Vers 4, wie geht's dann weiter? Die Ehe soll in Ehren gehalten werden und das Ehebett unbefleckt. Gutes tun heißt, dass ich eine Ehe nach Gottes Maßstab führe. Dass ich meinem allernächsten Menschen Gutes tue. Da hört das Gutes tun nicht auf, sondern da fängt es eigentlich an. Bin ich bereit, mich so um meinen Ehepartner zu kümmern, dass ich ihm oder ihr Gutes tue? Bin ich bereit, mich so um meine Familie zu kümmern? Wie viel Gutes tun wir allen möglichen Leuten? Aber bei denen, die uns am nächsten stehen, da ist das alles so selbstverständlich, dass wir uns oft gar nicht mehr fragen, wie kann ich ihr etwas Gutes tun? Wie kann ich meinen Kindern Gutes tun? Wie kann ich sie stärken und ermutigen und ihnen Gutes tun? Und dann Vers 5 heißt es im Hebräer, seid nicht geldgierig und lasst euch genügen an dem, was da ist. Gutes tun heißt, dass ich mit meinem Geld so umgehe, dass es auch dem Reich Gottes dient. Wozu benutze ich meinen Wohlstand? Auch um damit anderen zu helfen? Auch um damit zum Reich Gottes beizutragen? Auch als Aufgabe? Oder horte ich es nur in meine eigene Tasche? Gutes tun. Merken Sie, es gibt so unendlich viele Möglichkeiten, Gutes zu tun. Und der Hebräerbrief liefert uns genügend praktische Beispiele. Und Gutes tun bedeutet dann schließlich auch, und das ist der letzte Aspekt, wie es hier heißt, mit anderen zu teilen. Das ist nicht nur einfach was weitergeben, das gehört auch damit hinein. Aber mit anderen zu teilen, das bedeutet noch mehr. Das heißt, mitzuteilen, Anteil zu geben an unserem Leben. Und das griechische Wort, was dort steht, ist ein ganz reiches Wort, das heißt Koinonia. Und wir übersetzen das am besten mit Gemeinschaft, Gemeinschaft geben. Und damit ist zunächst natürlich mit Koinonia die Gemeinschaft unter Christen gemeint, dass wir Gemeinschaft unter Christen pflegen. Und wissen Sie, Gemeinschaft, das ist so ein schillernder Begriff. Ja, manchmal treffen sich Christen zu einem Spielenachmittag und sagen, wir machen das, weil wir Gemeinschaft haben wollen. Aber sich zum Spielenachmittag als Christen zu treffen, bedeutet noch nicht Gemeinschaft zu haben. Das ist ja das Schöne, wenn man Spiele mag und so. Das ist alles auch in Ordnung, das kann auch einen guten Zweck erfüllen. Aber das ist noch nicht Koinonia, das erfüllt noch nicht den Tatbestand der Gemeinschaft. Zum Spielenachmittag treffen können sich nicht Christen genauso. Oder die Fans von 96, die heute Nachmittag beim Spiel gegen Duisburg in der Fankurve stehen, die erfahren auch Gemeinschaft. Und wenn wir jetzt als Christen uns in die Fankurve zusammenstellen und das gemeinsam erleben, haben wir dann Gemeinschaft? Was ist Gemeinschaft? Gemeinschaft bedeutet nicht, dass Christen zusammen Sport machen, um etwas Schönes zu tun. Das sollen sie tun, das können sie tun. Aber das ist nicht Gemeinschaft. Was bedeutet Gemeinschaft? Gemeinschaft bedeutet, dem anderen Anteil geben um Jesu willen. Ihm zu dienen, ihm zu geben, was er braucht. Seine Bedürfnisse zu sehen, zu kennen und ihm so gut wie möglich zu helfen und gemeinsam zu teilen, was Christus uns gibt. Und darum entsteht und wächst Gemeinschaft unter Christen an seinem Wort und nur dort. Darum ist Gemeinschaft unter Christen von dem bestimmt, was er uns gibt. Natürlich unterhalten wir uns auch über die gewöhnlichen Dinge, über Wetter, Urlaub, Kindererziehung, die gesellschaftliche Lage, die letzten Skandale und so weiter. Das ist ja auch schön und auch interessant. Aber das stiftet noch nicht Gemeinschaft, wenn wir uns als Christen treffen. Die Frage ist doch, sprechen wir miteinander auf der Basis des Glaubens? Denn wenn es sich auf das rein Weltliche beschränken würde, hätten wir noch längst nicht Koinonia erlebt. Wir hätten vielleicht einen schönen Nachmittag erlebt, ist ja auch gut. Aber das erfüllt eben noch nicht den Tatbestand der Gemeinschaft. Und sehen Sie, darum ist es so wichtig, dass wir schon die Kinder in unserer Gemeinde und die Jugendlichen in unserer Gemeinde erleben lassen, was Koinonia bedeutet. Koinonia bedeutet nicht, wo viel buntes Programm gemacht wird, da ist Koinonia. Nein, da ist noch nicht Koinonia. Also nehmen wir mal als Beispiel den Jugendkreis. Der hat ja auch eine Kanutour gemacht im Sommer. Und das war super und die haben sich alle gefreut. Aber die Leiter unserer Jugendarbeit wissen genau, sowas trägt nicht eine Jugendarbeit. Eine Kanutour, so schön sie ist. Sie haben dann auch Bibelarbeiten gemacht im Rahmen der Kanutour. Und da kommen wir der Sache schon näher. Wo wächst Gemeinschaft? Wo Gottes Wort im Mittelpunkt steht. Da und nur dort kann christliche Gemeinschaft wachsen und leben. Und dort, wo die Bibelarbeit gewissermaßen so ein notwendiges Übel ist, dass man in 20 Minuten hinter sich bringt, damit man dann zu den lockeren Dingen kommen kann, da lebt nicht christliche Gemeinschaft. Und deswegen finde ich das sehr gut, dass unsere Jugendleiter am liebsten einen Begriff für unseren Jugendkreis benutzen, der eigentlich aus den neuen Bundesländern kommt. Sie nennen das gerne junge Gemeinde. Um deutlich zu machen, darum geht's. Wir kommen unter einer ganz bestimmten inhaltlichen Vorgabe zusammen. Wir leben aus dem Wort Gottes. Und wenn wir das miteinander leben und wenn das die Mitte unseres Zusammenkommens ist, dann werden wir auch zugerüstet, unser Leben auf einer geistlichen Basis miteinander zu teilen, einander beizustehen dort, wo der eine den anderen braucht, zu trösten und uns auch miteinander zu freuen an dem, was Gott uns schenkt. Und darum ist es so wichtig, dass wir in allen Bereichen unseres Gemeindelebens, das gilt ja nicht nur für die Kinder und die Jugendlichen, sondern das gilt für alle Bereiche, dass wir Gott darum bitten, dass er unsere Arbeit dazu dienen lässt, dass die Liebe zum Wort Gottes wächst. Und das ist das Kennzeichen dafür, ob wir eine lebendige Gemeinde sind oder nur eine einigermaßen gut funktionierende Gemeinde. Und lassen Sie uns alle dafür beten, dass wir alle immer dieses klare Ziel im Blick haben, dass hier wirklich Koinonia gelebt wird unter dem Wort Gottes und an seinem Wort hängend und dass uns das prägt und dass uns das stark macht und dass uns das ausrichtet. Also, das ist das dritte Opfer. Wir sollen Gutes tun und wir sollen Gemeinschaft schenken, Anteil geben, mitteilen. Und solches Gutes tun beschränkt sich dann nicht nur auf die Christen, sondern es soll auch die Nichtchristen mit in den Blick nehmen. Paulus sagt ja, tut Gutes jedermann. Auch zuallermeist an des Glaubens Genossen, aber eben auch jedermann, auch die Nöte außerhalb unserer Gemeindekreise dürfen uns nicht kalt lassen. Und wenn in unserer Nachbarschaft Not ist und wenn Gott uns andere Verhältnisse vor die Füße legt, dann können wir uns nicht einfach in die Gemeinde verabschieden und die Augen verschließen vor dem Leid der Welt um uns herum. Auch dort sollen wir Gutes tun. Und auch dort sollen wir Anteil geben, sollen wir mitteilen. Und wir sollen das Wichtigste mitteilen, was wir haben, nämlich die Botschaft, dass Jesus Christus der Retter ist, der jeden Menschen ruft und nach Hause bringen will. Das ist die wichtigste Hilfe, die wir als Christen zu leisten haben. Und da hinein muss dann alle praktische Hilfe eingebettet sein. Drei Opfer hat Gott uns hier gezeigt, in diesen zwei kurzen Versen, die ihm gefallen. Gott will, dass du ihn lobst, da ist der Dank eingeschlossen und das Rühmen. Gott will, dass du ihn bekennst vor der Welt. Und drittens, Gott will, dass du Gutes tust und mitteilst und dass du dazu beiträgst, dass Gemeinschaft gelebt wird, die sich gründet auf sein Wort. Und diese drei Punkte, die bilden eine Einheit. Die kann man nicht auseinanderreißen, so nach dem Motto, die einen Christen sind fürs Beten zuständig und die nächste Gruppe fürs Bekennen und die dritte für die Taten. So ist das nicht gemeint. Gott erhebt Anspruch auf unser ganzes Leben. Er will deinen Lobgesang und deinen Dank, er will dein Bekenntnis und er will, dass du Gutes tust, um seinetwillen. Wort und Tat gehören untrennbar zusammen. Wissen Sie, in früheren Zeiten wurde manchmal die Tat gering geschätzt. In unseren Zeiten ist das oft so, dass das Wort gering geachtet wird. Und dass man sagt, ach, das sind ja nur Worte. Worte sind Schall und Rauch. Oh nein. Gott hat hier sehr deutlich gemacht, wie wichtig ihm unsere Worte sind. Wie wichtig es ist, was aus unserem Mund herauskommt. Und wir haben es ja auch gehört in der Psalmlesung. Lass die Worte meines Mundes wohlgefällig sein vor dir. Ich komme zum Schluss, was der Hebräerbrief, was Gott hier uns ans Herz legt, was er gewissermaßen von uns fordert. Das ist nichts Unmögliches. Wir müssen nicht irgendwie Supermenschen oder Superchristen sein, um so zu leben. Gott sagt, dass jedes seiner Kinder so leben kann. Nicht aus unserer eigenen Kraft heraus, nicht vollkommen. Wenn ich mein Leben überprüfe an diesen drei Kriterien, die ich Ihnen gezeigt habe, dann finde ich genug Stellen, wo ich den Herrn um Vergebung bitten muss. Aber Gott hat gesagt, er will, dass wir so leben. Und es gibt dafür nur eine einzige Vorbedingung, und die wollen wir am Schluss festhalten. Wie beginnt dieser ganze Text? Ich könnte sagen, ja, warum hast du uns das nicht gleich gesagt? Aber ich habe mir dieses Entscheidende wirklich bewusst bis zum Schluss aufgehoben. Wie beginnt der ganze Text? Schauen Sie mal an den Anfang. Da steht, so lasst uns nun durch ihn, also durch Jesus. Und dann kommt all das, Gott das Lobopfer bringen, seinen Namen bekennen, Gutes tun und mit anderen teilen. Das ist im Griechischen noch viel stärker hervorgehoben. Da geht dieser ganze Text so los. Diautuun, durch ihn also. Und dann kommt alles, was folgt. Das ist ganz deutlich hervorgehoben. Das heißt, es geschieht durch Jesus. Da stehe nicht ich als Wolfgang Nestvogel allein und fange jetzt mal an, mich an diesen drei Punkten abzuarbeiten, sondern mein Leben gehört dem Herrn Jesus Christus. Und durch ihn will Gott Ihnen und mir das schenken, dass wir immer in dieser Verbindung mit Christus leben und sagen, Herr, lass, dass mein Leben immer mehr geprägt wird vom Lob. Gib mir immer wieder in den einzelnen Situationen den Mut, dich zu bekennen und vergib mir, wenn ich versagt habe. Und gib mir die Kraft und den Willen, wirklich Gutes zu tun, um deinetwillen und dann auch für meine Nächsten und Übernächsten. Vielleicht können wir uns das mit einem ganz einfachen Beispiel am Schluss deutlich machen. Ohne Jesus sind wir wie eine Stehlampe, bei der man den Stecker herausgezogen hat. Schauen Sie, eine Stehlampe ohne Stecker, die kann noch ganz nett aussehen. Der Saum kann schön gestickt sein, der Fuß kunstvoll geschwungen. Das kann alles prima wirken nach außen. Das Holz kann kostbar sein, aber diese Lampe gibt kein Licht. Das ist das Problem. Egal, wie heftig Sie auf den Schalter drücken und die Lampe rütteln und schütteln und was immer mit ihr machen, die Lampe gibt kein Licht. Ohne eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus bleibt unser Leben dunkel. Wir können uns nach außen hin fein rausgemacht haben. Wir mögen vielleicht beliebt sein. Wir haben alle möglichen Stickereien an unserem Leben. Einen schönen geschwungenen Fuß, aber ein Holzfuß möglichst. Aber wir leuchten nicht. Wenn wir brennen wollen, Licht haben wollen, Licht verbreiten, dann brauchen wir ihn. Und mit ihm im Bunde wird unser Leben dann immer mehr davon geprägt werden. Da will er uns hinbringen. Das will er in uns wachsen lassen. Und dazu will er jeden Tag an unserer Seite sein und uns tragen. Alle gute Gabe kommt her von Gott, dem Herrn. Drum dankt ihm Dank. Drum dankt ihm Dank. Und hofft auf ihn. Amen.